Liebes Publikum, wir brauchen jetzt mal eure ganze Vorstellungskraft. Stellt euch vor, wir leben in einer anderen Timeline. Eine Timeline, in der mehr oder weniger alles genauso ist wie in unserer, mit nur einem ganz wichtigen Unterschied.
Wir schreiben das Jahr 2015. Über dem Land schwebt ein großes Versprechen. Ein Versprechen von Geld, Touristen, Aufmerksamkeit, Glitz und Glamour. Olympia 2024.
Ja, ihr werdet jetzt sagen, wir haben doch in der letzten Folge schon über Olympia gesprochen. Das stimmt auch. Wir haben schon darüber gesprochen, wie die Pariser in die Seine kackten. Dieses Mal sprechen wir aber nicht über Frankreich, sondern über Deutschland.
Denn damals hofft man in mehreren deutschen Städten darauf, sich um die Spiele 2024 bewerben zu dürfen. Unter anderem möchte auch eine kleine, sympathische norddeutsche Hafenstadt an der Elbe ihren Hut in die Olympischen Ringe werfen.
Hätten die Hamburger auch in die Elbe geschissen?
Nein.
Wie dem auch sei, wir machen heute einen Zeitsprung 10 Jahre in die Vergangenheit und hören uns an, wie unsere jugendlicheren Versionen über Olympia in Hamburg dachten, in einer brandaktuellen, ganz frischen, 10 Jahre alten Folge.
Außerdem, eine Hexe geht von uns, 25.000 Mal schlechte Nachrichten und jede Menge mehr.
Ich zieh schon mal die Hose aus. Simon!
Hallo!
Na, alles gut bei dir?
So ist es. Und bei dir auch?
Soweit, soweit. Es ist früh morgens bei mir, heute hier in den USA. Wir zeichnen, das kann man vielleicht als kleine hinter den Kulissen Informationen preisgeben. Wir zeichnen relativ früh auf. Bei dir ist es aber, glaube ich, Nachmittag. Also Kaffee- und Kuchenzeit sozusagen.
Ja, genau. Oder? Bei mir ist Kaffeezeit und bei dir ist auch, weil morgens Kaffeezeit. Ich verbinde Kaffeezeit eher mit dem Morgen. Aber ja, hier gibt es Kaffee.
Ja, bei mir ist das ähnlich, genau.
Was trinkt ihr so, wenn ihr aufsteht? Oder was trinkt ihr zum Kaffee? Trinkt ihr Tee? Schreibt es in die Kommentare.
Ja, also bei mir ist früh morgens, wenn ihr uns den Morgen oder mir den Morgen ein bisschen versüßen wollt und euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert gerne jetzt schon mal. Es wird eine spannende Folge, das kann ich euch sagen. Lasst uns gerne ein Like da, wenn es euch gefällt. Und kommentiert, ob ihr gerade Kaffee trinkt oder einen Tee oder vielleicht ein Bierchen. Was auch immer ihr gerade trinkt, was ihr in der Hand habt, lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen. Es würde uns freuen. Wir wollen heute über ganz viele verschiedene Sachen reden. Es wird wirklich eine spannende Folge, weil wir echt eine ganze Menge auf dem Zettel haben.
Wie immer.
Unter anderem schauen wir zurück, das haben wir im Intro schon erwähnt. Wir sprechen heute nämlich nochmal über Olympia. Es bleibt ein Thema. Die Paralympics sind gerade vorbei, das werden wir besprechen. Und Olympia 2024 war insofern auch interessant, weil es ja fast im Sinne von praktisch überhaupt nicht fast, in Hamburg stattgefunden hätte damals, also dieses Jahr.
Naja, also über die Zahl haben wir gleich, also es ist wirklich knapp gewesen.
Das stimmt, ja. Es hat, aus verschiedenen Gründen ist es nicht dazu gekommen, das werden wir später beleuchten. Wir haben eine Original-Klassik-Folge von unserer ersten Staffel des Jodcasts von vor 10 Jahren, die wir uns nachher anhören werden. Und da werdet ihr mal sehen, warum Hamburg wohl dann doch nicht die Olympischen Spiele bekommen hat dieses Jahr.
Wir hören uns den Zeitsprung an, denn es ist wirklich spannend, wie man vor 10 Jahren in die Zukunft geschaut hat und was alles so passiert oder nicht passiert ist. Apropos passiert oder nicht passiert, mir ist ein kleiner Fehler passiert in der letzten Folge, kleine Korrektur. Die österreichische Millionenshow wird nicht von Stefan Halaschka, sondern vom Skisportler Armin Assinger moderiert. Das möchte ich nochmal kurz.
Ich finde das übrigens immer noch lustig. Es hat ja in Österreich immer so ein bisschen was Putziges, wie die ihre Sachen nennen im Vergleich zu anderen Ländern. Also ne, Schlagoberst ist die Schlagsahne und der Paradeiser ist die Tomate und die Millionenshow ist Wer wird Millionär? Also finde ich, muss ich zugeben, irgendwie den deutschen Titel und der ist ja letztlich auch der Originaltitel aus England. Irgendwie schöner. Millionenshow klingt so harmlos.
Ja, aber Millionenshow klingt, finde ich, glamouröser. Wer wird Millionär? Da kann sich nur eine Quizshow hinter verbirgen. Und Millionenshow kann Wetten, das und TV Total zusammen und was ist nicht alles, keine Ahnung.
Okay, jetzt hast du mich gekriegt. Jetzt möchte ich, glaube ich, österreichisches Fernsehen gucken, weil das klingt jetzt tatsächlich spannender als die Show mit Günther Jauch, wenn der Armin Assinger da jetzt so eine Showtreppe runterläuft und noch ein Lied singt oder vielleicht sogar Skispringen ins Studio macht, wer weiß, um reinzukommen. So eine richtige Show braucht sowas, ja.
There you are. Das Gleiche macht das ZDF sonntags morgens im Fernsehgarten, aber das ist eine andere Geschichte.
Wir gucken gleich ein bisschen in die Vergangenheit des Fernsehens, deswegen können wir das hier schon mal anbringen. Der ZDF Fernsehgarten ist ein Überbleibsel aus den 70ern, wo Shows noch gemacht wurden, ne? Wo das wirklich noch so die große Show war. Das gibt es ja heute irgendwie alles nicht mehr, außer beim Fernsehgarten.
Ja, aber gut, das Fernsehgarten, ich weiß nicht, ob da viel Geld drin steckt, weil es läuft halt sonntags vormittags, das kann eigentlich keine große Quote bringen, aber das ist ja einfach eine geile Produktion, die tatsächlich auch mit der Zeit geht. Und die Musiker sind junge Musiker, das ist Pop, Rock, Schlager, Schlagerpop. Da sind.
Na gut, jetzt waren auch gerade kürzlich die Flippers da und haben ihren 40 Jahre Flippers-Song gesungen. So jung sind die nicht mehr. Die sind ja, ja eher das Gegenteil.
Nee, aber davon. Da kommt halt auch mal zwischendurch ein, weiß ich nicht, letztens war halt einer da, der auch, weiß ich nicht, halb so alt war wie ich als Künstler. Nicht, dass ich das gucken würde.
Nein, du doch nicht. Aber das muss schon eine sehr beliebte Sendung sein, weil ganz im Ernst, wir haben ja zusammen die Ausbildung gemacht und wir hatten Kollegen, wir haben Mediengestalter gelernt, wir hatten Kollegen, die haben Veranstaltungstechnik gelernt und die waren riesen Fans vom Fernsehgarten wegen der großen Produktion und haben mal erzählt, dass sie nach Mainz gefahren sind, um sich das mal live anzuschauen. Und da muss man, glaube ich, aber irgendwie jahrelang auf Karten warten, obwohl da ja echt viele Leute rumsitzen während der Aufzeichnung. Also das ist schon krass, wie beliebt das sein muss.
Ja, und oft ist es auch so, dass irgendwelche Mädelsrunden, also mit Mädelsrunden meine ich jetzt irgendwelche, wie man die aus dem Regionalexpress kennt, die Gacka-Gabis mit ihren Pikolöchen da rumsitzen. Genau. Oder Junggesellenabschiede oder letztens war die Berufsfeuerwehr, ich glaube es war Erfurt, mit irgendwie 6 Leuten da oder 7 Leuten, die halt alle kostümiert. Der eine hat ein Tigerkostüm, der andere ein Hasenkostüm, ein Bärenkostüm. Die machen das natürlich als Sauf-Event, ne? Diese Gruppe.
Ja, super. Schönen Sonntagmorgen sich einen reinstellen, warum denn nicht?
Ja, Stimmung ist immer Bombe.
Das glaube ich, ja. Ich möchte auch wetten, dass das ZDF da auch entweder gratis oder sehr günstig Alkohol verteilt, damit das da so eine Stimmung gibt. Stimmt. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, weil früher war es ja üblich, dass du auch beim Reinkommen ein Glas Sekt bekommen hast, damit du so ein bisschen in Stimmung kommst.
Das ist ja klug. Ich war immer nur so bei den Studio Hamburg Produktionen hier mit Kai Pflaume und so diese ganzen Rätseldinger, da ist das Publikum ja nur Schwenkfutter.
Das stimmt. Die sitzen da ja dann auch 5 Stunden lang rum und warten darauf, dass sie wieder nach Hause dürfen.
Ja, das. Ja. Wo man nicht 5 Stunden rumsitzt oder wenn man 5 Stunden rumsitzt, kann man Podcasts hören.
Wow, das ist mal eine Überleitung.
Ja, sicher, klar, muss man verwandeln. Wahnsinn. Es gibt nicht nur Jodcast-Podcasts, es gibt ja auch Milliarden Podcasts. Aber auch endlich wieder aus der Sommerpause zurück ist das Poddings.
So, und das heißt, du bist wieder vor einem anderen Mikrofon. Hast du dann einen anderen Popschutz eigentlich, den du dann da aufs Mikrofon raufmachst für Poddings?
Ich habe dann auch ein anderes Mikrofon, weil das Poddings machen wir bei Thies im Studio, also bei ihm. Also da sitzen wir tatsächlich um einen Tisch in Präsenz beisammen. Ach, cool. Und wir machen es auch ohne Bild. Also es ist nicht ganz so aufwendig. Aber da kann man auch mich dann hören teilweise. Also ich bin nicht jede Folge dabei. Es geht immer rund um Thies hauptsächlich. Und es sind natürlich auch andere Themen. Also man redet viel mehr über das aktuelle Zeitgeschehen. Wir sind ja eher so, dass wir das Aktuelle bewusst auch weglassen. Und das ist bei Thies eben nicht so, aber auch spannend. Also hört da gerne mal rein. Sehr zu empfehlen.
Ja, hört da mal rein, das ist ein schöner Podcast. Ich habe, weil wir ja auch schon ein paar Mal über Feuerwehr gesprochen haben in unserem Podcast, ich habe mal ein bisschen geguckt, was das Poddings auch so an alten Folgen hat. Du warst da auch schon mal als Feuerwehrexperte eingeladen und hast da mal drüber erzählt. Ist aber, glaube ich, 1000 Jahre her, ja.
Was natürlich auch damit zusammenhängt, dass Thies ja auch Feuerwehrmann war und ja im Herzen auch immer noch ist. Und jetzt aber bei der Bundeswehr ist, redet er drüber, also nicht als hauptamtlich, sondern als ehrenamtlicher Helfer bei der Bundeswehr und so, was es da so alles gibt. Es ist sehr, sehr spannend, was er da in seiner aktuellen oder in der aktuellen Folge, die gerade raus ist, erzählt.
Ja, hört da mal rein. Der Link ist in den Shownotes, in der Beschreibung, unterm Video, das Poddings, poddings.de ist es, glaube ich. Ne?
Ja, genau.
Ja, stark. Das ist auf jeden Fall cool, dass das wieder aus der Sommerpause zurückgekommen ist. Finde ich schön, dass wir quasi mit unserem Podcast geholfen haben, da was wieder aus der Versenkung herauszuholen. Das ist doch schön.
Kommen wir zu unserer mittlerweile etablierten Rubrik, Jubiläum.
Und wir haben direkt zum Einstieg in die Jubiläen schlechte Nachrichten, also eigentlich nicht, aber leider sind es häufig schlechte Nachrichten gewesen, denn am 8. September hat die, ich glaube, meistgesehene Nachrichtensendung in Deutschland die 25.000. Folge gefeiert. Wahnsinn, wir reden natürlich von der Tagesschau.
Genau, und so klang die Folge am 8. September.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur 25.000. Ausgabe der Tagesschau um 20 Uhr.
Wow, 25.000 Tagesschau-Ausgaben, das ist ja wirklich krass. Wir können mal kurz im Kopf rechnen, wann dann die erste gelaufen sein muss. 25.000, 8.9.
Das muss
3 im Sinn.
Das
ist irgendwie genau irgendwie so um Weihnachten rum, glaube ich genau. Das muss der 26.12.1952 gewesen sein, steht in unserem Dokument jedenfalls. Und das finde ich weiterhin kurios, für alle, die das nicht wissen. Die Tagesschau kommt ja heute aus Hamburg, vom Norddeutschen Rundfunk, vom U-Greenweg 1, wo das Tagesschau-Studio, das Tagesschau-Gebäude steht und wo auch das aktuelle Studio drin ist. Aber ursprünglich war das nicht von da, sondern vom Dach des inzwischen, glaube ich, abgerissenen Bunkers, des zweiten Bunkers an der Feldstraße, den es nicht mehr gibt, wo damals das Originalstudio oben auf dem Dach drauf war, muss man sich mal vorstellen. Wahrscheinlich war von da leicht zu senden, nehme ich mal an, weil da keine anderen Gebäude im Weg standen, aber trotzdem, also Bunkerdach, geil.
Ja, das stimmt, den Bunker gibt es nicht mehr, aber es gibt ja den Bruder von dem Bunker direkt daneben, sozusagen auch an der Feldstraße, der ja gerade dieses Jahr vor wenigen Wochen, / Monaten, auch wieder eröffnet wurde. Also man kann da jetzt drauf und oben drauf laufen über das begrünte Dach und über die Stadt gucken.
Ja, total also begrünt, ja.
Sehr voll cooles stark. Ausflugsziel ja. Auch als Aussichtsplattform sozusagen.
Ja, also total krass. Viel Geschichte, wie gesagt, die, ich glaube, die logischerweise die am längsten laufende Nachrichtensendung in Deutschland, weil vorher gab es halt keine andere. So. Also das war ja nun auch eine der ersten Übertragungen. Ein bisschen, muss ich zugeben, im Nachhinein, stell dir mal vor, du arbeitest, also bist irgendwie 1952 dabei, stellst da, bist das erste Team und machst diese erste Sendung und dann ist eure erste Übertragung abends um 20 Uhr am zweiten Weihnachtsfeiertag. Aber vielen Dank auch. Hätten wir nicht bis zum 1. Januar warten können? Was soll denn sowas?
Naja. Das war ein Geschenk an die deutschen Bürger.
Ja, so, genau. Wer unseren Podcast schon länger hört, wer mich persönlich kennt, der weiß, ich bin ein großer Fan von Intros jeder Art, zu jeder Sendung, jeder Show. Ich liebe Intros und kann mich da stundenlang mit beschäftigen. Das hat man ja auch bei den Sitcom-Folgen gemerkt, wo wir ja jedes Intro hören mussten. Das liegt an mir. Und die Tagesschau hat natürlich, wie wir alle wissen, ein ikonisches Intro. Ja, das ist jetzt gar nicht das, was man kennt.
Habe ich mich verdrückt?
Warte mal. Das kommt mir jetzt anders vor. Nein, ihr habt nicht den falschen Podcast angeschaltet, sondern das war das Stück Leinenlos, denn 1952 für die erste Folge fing die Tagesschau noch so an. Da gab es das Tagesschau-Intro, was wir jetzt alle bis heute kennen und was ja immer wieder neu iteriert wurde, gab es da einfach so noch nicht. Sondern man hat mit diesem Stück namens Leinenlos von Wolfgang Friebe die Nachrichten eröffnet. Ich finde auch dieses Intro von damals so geil, dass der Kreis in der Mitte aufgeht, dann ist diese 3-Optiken-Kamera und so, ganz toll. Fast noch die Wochenschau ja im Prinzip aus den 40ern. Total stark. Und erst 3 Jahre später, nämlich ab 1955, kam dieses Intro.
Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Anschließend die Wetterkarte.
Damals nicht das erste deutsche Fernsehen, sondern einfach das deutsche Fernsehen.
Ja, geil, ne? Da gab es das ZDF noch gar nicht. Das war, glaube ich, irgendwie 7 Jahre vor der Gründung des ZDF. Ganz toll. Ich habe die längste Zeit gedacht, dass das Tagesschau-Intro, dieses Stück, für die Tagesschau komponiert wurde, weil man ja auch sogar auf die Melodie singen kann. Hier ist die Tagesschau. So, es passt ja perfekt. Ne?
Niemand tut das, aber man könnte.
Niemand, absolut niemand würde das jemals machen. Das ist aber nicht der Fall. Dieses Stück nennt sich Hammond-Fantasie. Es ist ein 10 Minuten, ich glaube, ungefähr langes Stück. Ich habe mal irgendwann im Archiv des NDR das Original mir angehört. Das ganze Stück ist, wie gesagt, 10 Minuten lang. Und es ist wirklich nur, es sind die letzten 3 Sekunden, die letzten 10 Sekunden oder sowas, wo dieses Miep, 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 Miep. Das ist alles. Das ist das Schluss, krass. Der Schluss dieses Stücks. Das hat man genommen, um die Tagesschau halt zu eröffnen. Ist komponiert worden von einem Mann namens Hans-Friedrich August Karste. Kenne ich ansonsten auch nicht, aber der hat diese Hammond-Fantasie geschrieben. Deswegen ist es auch auf einer Hammond-Orgel zuallererst. Dieses Stück ist dann jetzt aber wirklich bekannt als das Tagesschau-Intro und hat sich über die Jahre gehalten, ist bis heute der Opener für die Tagesschau. Immer wieder bearbeitet worden. Es gibt verschiedene Versionen, die alle relativ ähnlich sind, aus den 60ern, 70ern, 80ern. Da passiert nicht so viel. Es bleibt immer sehr getragen, sehr, ne, man hat dann die Bläser und es ist sehr nachrichtlich, sehr nüchtern, sehr, ja, so hat immer noch so einen Wochenschau-Charakter so ein bisschen.
Naja, weil genau das passt ja auch dann, ne, an der Stelle.
Passt total. Und dann hat man sich aber 1994 gedacht, jetzt machen wir es mal anders. Oder man hatte irgendwie einen jungen, neuen Musikdirektor für die Tagesschau, der dachte, wir drehen jetzt mal durch. Und dann war die Tagesschau, klang die Tagesschau plötzlich so.
Tanzschuhe anziehen.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Na, wenn das nicht gute Stimmung macht, meine Damen und Herren, da kann danach was für eine Nachricht kommen oder gehen. Es ist einfach perfekt.
Ja, die erste Meldung hörst du ja eh nicht. Du bist ja noch am Tanzen. Wenn das, also da keine Ahnung, was da am Anfang, du bist ja da erst beim Wetter wieder dabei eigentlich, wenn nach so einem Intro. Also fantastisch. Weiß nicht, wer sich das gedacht hat. Und jetzt, aber man hört es ja jeden Abend in der ARD. Jetzt mittlerweile sind sie wieder sehr nüchtern. Ist, glaube ich, auch mit dem Wechsel zum neuen Studio vor 10 Jahren, haben sie es wieder relativ nüchtern einspielen lassen vom NDR Sinfonieorchester, von der NDR Big Band, genau. Die haben
was
das eingespielt.
Was jetzt Elbphilharmonieorchester ist, ja.
Richtig, genau. Und jetzt ist es wieder sehr klassisch, hat wieder sehr sich zurückbesonnen auf die frühen Intros, auf die 60er, 70er, 80er Versionen und auch so ein bisschen auf die späten oder die frühen 2000er. Das war dann auch schon noch ein bisschen getragener so.
Ja, wobei nüchtern und getragen, das klingt bei dir so negativ konnotiert. Ich finde, das ist es gar nicht. Also ich finde es ja trotzdem passend und es ist so, ja doch pompös, ja trotzdem, mit den Streichern.
Total.
Und so, also.
Ja klar, das ist ein riesen Opener. Das ist wirklich wie die Fanfare für den Anfang.
Ja.
Aber es ist natürlich schon, also ich meine das auch gar nicht negativ, tragen oder nüchtern. Das ist ja das, was die Tagesschau auch sein will. Ne? Also wenn man sich die Tagesschau auch so auf einer Designebene anguckt, wenn du das vergleichst mit den ProSieben-Nachrichten von früher, also mittlerweile ist es ja auch ein bisschen anders, oder die RTL-Nachrichten und was es da nicht alles drumherum gibt und sowas. Die Tagesschau hat ja bewusst diese blaue Farbe, um eben so eine ruhige, nüchterne Art auszustrahlen. So, da passt die Musik natürlich auch sehr rein. Also es soll ja einfach eine sehr, ich meine, wir wollen ja auch neutral, nüchtern, das wollen wir ja von der Nachrichtensendung haben. Und unaufgeregt soll es sein, nicht sensationell. Und das finde ich, strahlt die Musik aus und das strahlt die Tagesschau insgesamt ja auch designmäßig aus.
Ja, und das Pompöse passt ja auch, weil es ja einfach das Schlachtschiff, das Zugpferd des deutschen Fernsehens ist.
Absolut, absolut. Das finde ich auch, das ist mir erst so richtig klar geworden, nachdem ich in die USA gezogen bin und mir die Fernsehprogramme angeschaut habe und wie die ihre Zeiten so bauen, ne? Also wann die Filme anfangen, wann die Serien anfangen. Hier ist es immer zur vollen Stunde. In Deutschland stellt sich die gesamte Fernsehuhr nach der Tagesschau. Wir haben, Filme fangen an um 20.15 Uhr auf ProSieben und RTL, weil um 20.15 Uhr ist die Tagesschau in der ARD vorbei. Das muss man sich mal vorstellen, was für ein zentrales Element fürs deutsche Fernsehen diese Tagesschau bis heute ist. Und wird ja auch immer noch von Millionen von Menschen geguckt, jeden Abend.
Du, wenn du irgendwen fragst, was ist denn in Deutschland die Primetime? Ja, 20.15 Uhr, klar.
Ja, genau.
Das hat sich halt einfach eingespielt und ist immer so geblieben. Und deswegen, herzlichen Glückwunsch, 25.000 Mal Tagesschau.
Genau, Glückwunsch. Aber auch wie letztes Mal gibt es auch einen weniger schönen Anlass, den wir besprechen müssen. Etwas, was auch vor kurzem passiert ist. Du hast das ins Dokument geschrieben. Aber ja, erzähl es doch selber.
Ja, es ist am 27. September im Alter von 89 Jahren. Ihr habt es alle mitbekommen. Maggie Smith ist gestorben an ihrer Krebserkrankung. Nach langer Krebserkrankung, ja tatsächlich sogar. Wir kennen sie natürlich alle als Minerva McGonagall aus Harry Potter. Aus den Harry Potter Filmen. Und was sie nicht sonst noch alles mitgespielt hat, jetzt aktuell, was heißt aktuell bis 2015, ja auch Downton Abbey zum Beispiel, da war sie auch sehr präsent. Aber sie ist ja seit, was haben wir gesagt, 1956 in der Fernsehwelt.
Ähnlich alt wie die Tagesschau, ja, in ihrer Karriere. Also war quasi, genau, mit der Tagesschau zusammen ins Fernsehen gekommen sozusagen.
Ja, und auch deswegen 1990 von Königin Elisabeth II. In den Ritterstand erhoben worden. Also Dame Maggie Smith. Sie hat noch mehrere Namen.
Wir kennen sie alle als Maggie oder als Minerva. Ja, genau. Traurig. Also wirklich eine lange Karriere. Ich habe mir immer im Zusammenhang mal angeguckt, was sie alles gemacht hat. Wirklich 1952 die ersten Filme. Ganz viel gemacht, was man auch kennt und was auch bis heute irgendwie als Klassiker gehandelt wird. Sie war damals in der ersten Verfilmung von Agatha Christies Tod auf dem Nil zum Beispiel dabei in den 70ern. Sie hat mit Michael Caine Filme gedreht. Sie hat mit Peter Ustinov Filme gedreht. Also wirklich eine ganz beeindruckende Karriere, die sie hingelegt hat. Und dann auch durch die Harry Potter Filme, die ja in den späten 90ern losgingen, wenn ich nicht ganz, oder frühen 2000ern losgingen, glaube ich. Und dadurch dann auch nochmal eine Revitalisierung ihrer Karriere erlebt. Da sind dann ganz viele auch Voice-Acting-Geschichten danach passiert und so, wo sie mitgespielt hat. Also wirklich eine beeindruckende und sehr ausdauernde, sehr lange Karriere. Wirklich, also Hut ab.
Also sie hat es gelebt. Also zum Beispiel Harry Potter hat sie ja auch trotz ihrer Krebserkrankung gedreht, weil sie die Fans nicht enttäuschen wollte. Also Hut ab.
Möge sie in Frieden ruhen, Maggie Smith.
Wo wir bei Filmen und Serien sind, um dieses traurige Thema abzuschließen. Wenn ich Serien gucke, wenn ich Serien durch habe, muss man eigentlich so anfangen, dann brauche ich ja eine neue. Und mein Index dafür, also was gucke ich, was sollte ich lieber lassen, sind die Emmys. Die fanden wieder statt am 15. September, die sind verliehen worden. Ich habe sie selber nicht geguckt, weil in Deutschland ist es schwierig, die zu gucken und das ist auch eine ganz blöde Uhrzeit. Aber die Emmys helfen mir immer als tatsächlich als so eine Art Ranking-List. Also was sollte ich als nächstes gucken? Da war zum Beispiel auch Fallout jetzt die Serie nominiert. Da werden wir nächste Folge groß drüber sprechen.
Oh ja.
Aber große Gewinner der diesjährigen Emmys war die Serie Shogun. Kann ich noch nicht so viel zu sagen, denn die gibt es nur bei Disney Plus und das habe ich nicht. Aber wer weiß, wenn es das irgendwo mal irgendwo geben wird, werde ich definitiv, weil die Emmys eben mein Indexer sind, mir Shogun anschauen.
Ja, soll wahnsinnig gut sein. Lief hier, glaube ich, im Fernsehen auf FX, was auch zu Disney gehört und ist dann jetzt bei uns, glaube ich, bei Hulu, bei dem Streamingdienst, könnte ich mir das angucken. Ich habe es auch noch nicht geschafft, da mal reinzuschauen, aber die Reviews, alles, was man drüber liest und so, ist sehr beeindruckend. Es soll eine ganz tolle Serie sein, basiert ja, glaube ich, auf einem Buch und ist eine Neuverfilmung, weil es schon mal einen Film, glaube ich, gab, Shogun, in den 70ern, wenn ich nicht ganz falsch liege, oder 80ern. Soll fantastisch sein. Soll wirklich, wirklich ganz, ganz toll sein.
Insofern ist das, glaube ich, immer eine ganz gute Empfehlung. Dieses Jahr auch ganz spannend. Ihr kennt vielleicht Eugene Levy, vielleicht nicht unter dem Namen, aber ihr kennt American Pie sicherlich. Und den peinlichen Vater, dessen Darsteller war Eugene Levy. Und der zusammen hat mit seinem Sohn Dan Levy die Emmys dieses Jahr moderiert.
Ja, die beiden haben zusammen gespielt in Schitt's Creek, heißt es, glaube ich. Das ist eine Sitcom, die sehr, sehr erfolgreich war. Ich weiß gar nicht, ob die noch läuft. Und die soll sehr, sehr gut sein. Habe ich auch nicht gesehen, aber es ist auch so ein großer Hit gewesen mit ganz vielen Staffeln, glaube ich, an mehreren Staffeln. Und deswegen, nehme ich mal an, sind die beiden gebucht worden als Hosts für die Veranstaltung. Wo du sagtest, von wegen, es ist nicht so leicht, das zu gucken in Deutschland und die Uhrzeit ist so doof. Das erinnerte mich daran, ich weiß nicht, ob du das noch weißt, wie wir mal irgendwann mit Thomas zusammen mit
Thomas eine Fressorgie veranstaltet haben.
Genau, es war, in dem Fall waren es die Oscars, die wir uns wirklich bis morgens um 7, glaube ich, angeschaut haben auf meiner Couch. Das mache ich nie wieder. Also ich würde mir nicht mal hier die Emmys angucken zur richtigen Sendezeit. Also ich finde, diese Veranstaltungen sind immer cool, wenn man sich die Clips hinterher anschaut, wenn du so siehst, ah, dieser lustige Moment, wo irgendwie, jetzt bei den Oscars letztes Mal waren, glaube ich, Danny DeVito und Arnold Schwarzenegger zusammen auf der Bühne und haben so einen Batman-Joke gemacht, weil sie ja beide in einem Batman-Film in den 90ern mitgespielt haben. Und dann war Michael Keaton im Publikum und hat so einen, weil er Batman damals war, so einen Blick gegeben, es war ganz toll. Das sind so die Momente, wo du siehst das und denkst, ach, guck mal, das muss ja eine geile Veranstaltung gewesen sein. Und dann guckst du das live und es ist einfach 5 Stunden lang und es kommen einfach nur immer wieder irgendwelche Leute auf die Bühne und so, ja, Licht ist eine wichtige Sache beim Filmen von Sachen, denn ohne Licht könnte man ja gar nicht sehen. Nominiert in Bestes Licht sind dieses Mal, also es ist immer so ein bisschen, und die Amis können das schon ganz gut, der deutsche Fernsehpreis ist noch viel schlimmer, aber es ist trotzdem immer so ein bisschen, ist nichts für mich, da bin ich nicht ausdauernd genug für, glaube ich.
Ja, und deswegen werden in Amerika die Hosts, also die Moderatoren von den Sendungen, ja wirklich so speziell ausgewählt und da wird ja richtig eine Show produziert und in Deutschland ist das halt wirklich nur Vorlesen von Nominieren und Preise empfangen. Da sind die Amerikaner deutlich besser. Seit 2011, habe ich vorhin schon erzählt, gucke ich immer die Events, weil 2011 hat Neil Patrick Harris dann eine extrem coole Opening-Veranstaltung draus gemacht und seitdem sind das für mich irgendwie so die Highlights, die man dann immer gucken muss.
Ja, wir verlinken die Neil Patrick Harris-Geschichte in den Shownotes, die ist wirklich toll. Er kann das auch einfach gut, der ist ja so ein Showman, absolut. Der ist ja auch Broadway erfahren und auch ein guter Schauspieler und Tänzer und Sänger und wahnsinnig talentiert. Also der kann, glaube ich, da auch nicht anders, als dann da so eine Nummer rauszumachen. Das ist jetzt einfach sein Ruf, da muss er durch.
Ja, und ja auch schon Emmys gekriegt, also das passt ja dann.
Ja, die Emmys. Also habt ihr es euch angeschaut? Ist das was für euch? Guckt ihr euch solche Preisverleihungen an? Oder seid ihr auch eher so wie ich und sagt, geht lieber ins Bett und guckt euch dann die Zusammenfassung auf YouTube an am nächsten Tag? Schreibt uns gerne einen Kommentar. Schreibt uns auch, ob ihr Shogun schon gesehen habt. Das würde mich tatsächlich interessieren. Mhm. Und ob ihr das empfehlen könnt. Lasst uns gerne Kommentare da unter diesem Video oder schickt uns eine Mail an mail@jcast.de. Das würde uns wirklich interessieren.
Was war sonst noch? Wir haben gerade schon erwähnt, die Paralympics sind mittlerweile auch zu Ende. Zu unserer letzten Aufzeichnungszeit waren sie noch nicht zu Ende, jetzt sind sie zu Ende. Deswegen können wir da jetzt mittlerweile mit Fakten kommen. Und zwar haben 143 deutsche TeilnehmerInnen bei den Paralympics mitgemacht.
Wahnsinn. Wenn ich so zurückdenke an die Schiffe, die auf der Seine bei der Eröffnungsfeier für Olympia gefahren sind, da waren ja olympische Teams, die waren zum Teil bestanden eher aus drei Leuten oder vier Leuten, wenn das irgendwo aus einem Land war, wo die Möglichkeiten nicht so gut sind, dann waren das ja sehr kleine Teams so. Mhm. Dass da 143 deutsche Teilnehmer dabei waren, das ist ja ein wahnsinnig großer Pulk an Leuten, das ist ja unfassbar. Also das sind doch bestimmt auch mehr als die Olympioniken bei den Olympischen Spielen.
Nee, tatsächlich waren es da sogar noch mehr. Lass mich kurz schauen, das haben wir ja sogar auch gehabt. Kurz gegoogelt, es sind tatsächlich bei den Olympischen Spielen 429 deutsche AthletInnen angetreten.
Die haben doch gar nicht auf das Boot gepasst. 429 Leute?
Nein, auf dem Boot waren ja nicht alle. Also zum Beispiel die den Tag danach schon direkt eine Disziplin hatten, haben sich geschont, waren nicht auf dem Boot und die erst zwei Wochen später was hatten, waren halt da, einfach noch nicht da.
Ach, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, das wäre, das ganze Team reist am Anfang an und den hängt dann da rum. Ah, okay, na gut.
Es hat ja auch in Strömen geregnet, wahrscheinlich haben die meisten auch gesagt, ach nee, ist kein gutes Wetter, ich bleib mal, naja. Diese 143 deutschen TeilnehmerInnen haben insgesamt 49 Medaillen gewonnen und sind damit auch wie die olympischen deutschen SpielsiegerInnen auf dem 11. Platz gelandet. Nee, stimmt gar nicht. Die Olympischen waren Platz 10 und wir sind jetzt in den Paralympischen auf Platz 11. So.
Ja, oh ja, aber zumindest kann man da sehen, die Leistung ist sehr ähnlich. Die Paralympischen Teilnehmer stehen den Olympischen Teilnehmern in nichts nach.
Ja, genau. Und auch da sieht man die Ähnlichkeit wieder, weil China war auf Platz 2 bei den Olympischen Spielen und ist bei den Paralympischen Spielen auf Platz 1 mit 220 Medaillen. Also einfach mal das Fünffache vom deutschen.
Krass.
Ja. Spannend bei den Paralympics, die gucke ich ja auch ganz gerne, weil da sind zwar, klar, die Sportarten selber spannend, aber die AthletInnen selber, die sind ja der Hammer. Josia Topf zum Beispiel, der deutsche Schwimmer, hat Gold gewonnen, ohne Arme und ohne funktionierende Kniegelenke und trotzdem ist er da einfach zum Gold geschwommen. Absolut irre.
Ja, Wahnsinn, ne? Was da für eine Kraft im Torso sein muss, dass du dich so durchs Wasser bewegen kannst, ist echt der Wahnsinn. Also wirklich Hut ab, also wirklich Hut ab. Wahnsinn.
Ja, wirklich wahr. Also ich finde es ja allein schon schwer genug für eine Sportart überhaupt zu trainieren und dann auch noch mit Einschränkungen. Irre. Deswegen, also ja, die Paralympics finde ich immer fast noch spannender als die Olympischen Spiele selber.
Ja, nee, bin ich ganz bei dir.
Auch ganz cool war tatsächlich auch da die Abschlussveranstaltung. Die haben sie ja auch in Paris wieder groß aufgezogen und so. Das war wieder sehr viel Kunst. Da hat Paris ja dieses Jahr sehr viel, sehr extravagant sich dargestellt. Muss man mögen, aber es war trotzdem der Veranstaltung sehr angemessen, wie ich fand.
Ja, das bringt uns zurück zu dem Punkt vom letzten Mal, wo ich echt finde, warum muss das getrennt sein? Warum kann man denen nicht allen zusammen eine große Abschlussveranstaltung geben? Aber so sind wir so weit sind wir vielleicht noch nicht in der Welt, keine Ahnung, vielleicht kommt das in ein paar Jahren.
Ja, wobei dadurch, dass das ja jetzt wirklich um die Paralympics ging, standen auch diese RollstuhlfahrerInnen zum Beispiel, die haben da Shows gemacht und haben da Bühnenchoreos gemacht, wo du dir denkst, ey, das würde ich nicht mal mit vier Beinen schaffen, die schaffen das ohne. Ja, das, glaube ich, würde dem auch nicht gerecht werden, wenn das einfach in so eine Gesamtkulisse mit eingebaut werden würde. Insofern ist da schon die Bühne an der richtigen Stelle, finde ich. Aber du hast völlig recht, das muss eigentlich alles, Inklusion heißt ja, dass alles irgendwie eins wird.
Ja. Ja. Also ist natürlich schon ein Punkt, dass man sagt, man bietet ihnen so ihre eigene Bühne und die Aufmerksamkeit ist noch stärker nur auf den paralympischen Athleten. Das sehe ich schon irgendwie ein, aber wir wissen ja beide, das führt halt auch dazu, dass die Aufmerksamkeit dann schlicht und ergreifend weg ist. Also die Olympischen Spiele siehst du jeden Abend konstant in der Tagesschau, die ARD macht, zieht das alles groß auf. Die Paralympischen Spiele sind meistens mehr so eine Meldung. So, wir haben Gold gewonnen, alles klar. So, das finde ich so ein bisschen schade, weißt du, dadurch, dass es eben ein eigenes getrenntes Event ist, was auch nicht so groß beworben wird, ist mein Eindruck, auch nicht so groß gefeiert wird überall, ist dann die Aufmerksamkeit irgendwie auch dahin. Also zum Vergleich, wenn ich hier auf der Arbeit bin, dann sind überall Fernseher mit Nachrichtensendern am Laufen und während der Olympischen Spiele hast du da die ganze Zeit, also Live-Übertragungen gesehen, Wettkämpfe, Ergebnisse, Clips, davon, keine Ahnung. Von den Paralympischen Spielen habe ich jetzt nichts mitbekommen, also gar nichts. Mag auch daran liegen, dass die Aufmerksamkeit der USA gerade woanders liegt und man sich eher um Stürme und die Wahl kümmern muss. Aber trotzdem scheint es hier keine so richtig große Aufmerksamkeit zu finden. Was schade ist.
Ist auch natürlich immer Angebot und Nachfrage. Ne? Wenn du das ist ja, sicher. Das sieht man ja allein an Sportarten. Der Fußball in Deutschland steht hier oben in allen Medien, wo ich mir denke, ja, nehmt diesen Fußball mal da weg, der interessiert ja wirklich niemanden, aber der interessiert leider sehr, sehr viele.
Leider echt viele.
Und dann hast du irgendwie Handball, Basketball, Schwimmen, was nicht alles. Die anderen geilen Sportarten, die hörst du auch nie. Aber das ist wieder Angebot und Nachfrage.
Mich würde mal interessieren, ob die Rechte für die Paralympischen Spiele günstiger sind als die Rechte für die Olympischen Spiele.
Das ist eine gute Frage.
Wenn ihr das wisst, schreibt uns gerne auch da einen Kommentar. Das würde mich wirklich mal interessieren, ob das irgendwie finanziell anders läuft als für die Olympischen Spiele oder ob das ein Paket ist, wenn man jetzt die Olympischen Spiele Rechte kauft, dass man die Paralympischen dazu bekommt oder sowas, kann ja auch sein.
Vielleicht finden wir das raus.
Vielleicht. Lasst es uns gerne wissen, wenn ihr da mehr wisst.
Genau. Apropos Olympia 2024. Ihr erinnert euch vielleicht, im Jahr 2015 hatten wir hier in Hamburg auch schon mal dieses Olympia 2024 in der Ferne irgendwo sichtbar und es gab eine Jodcast-Folge dazu.
So, und wir waren Feuer und Flamme sozusagen.
Denn Feuer und Flamme war ja das inoffizielle oder offizielle Motto unter anderem von den Supportern von Olympia 2024, die das unbedingt in Deutschland, sogar in Hamburg haben wollten und dafür Riesenveranstaltungen gemacht haben. Darüber haben wir 2015 schon gesprochen in einer Jodcast-Folge und zwar am 21. Februar, anlässlich zur Hamburger Bewerbung von Olympia 2024.
Das fühlt sich echt lange her an, meine Güte. Ich erinnere mich, was das für ein Trubel, was für ein Aufstand das war in Hamburg, was da für Veranstaltungen überall gemacht worden sind und Fackelumzüge und Stadien in der Europapassage gebaut und so. Also Hamburg oder die, sagen wir mal, die Unterstützer, die das machen wollten, die Olympia gerne in Hamburg haben wollten, haben da schon wirklich alle Register gezogen und haben echt ganz schön Gas gegeben, um die PR-Trommel zu rühren. Wir wissen ja nun, es ist 2024, wir wissen, dass es dazu nicht gekommen ist. Wir können ja hinterher kurz drüber reden, wie das alles ausging dann damals. Aber lass uns doch vielleicht jetzt einmal zurückblicken. Schauen wir einmal, wie das damals war, als wir darüber sprachen.
Ja, sehr, sehr spannende Zeitreise, denn heute sind wir natürlich viel schlauer. Wir wissen, dass es Paris geworden ist, aber auch so die ganzen Spielstädte und so, die sprechen wir in der 2015er Folge an. Es ist wirklich sehr spannend zu hören, wenn man das mittlerweile besser weiß. Und auch damals, wenn ihr euch an die letzte Folge erinnert, über die wir gesprochen haben, Olympia 2024, hatte Simon schon die gleichen Gegenargumente wie 2015 auch.
Ja, meine Meinung dazu hat sich nicht groß geändert.
Genau, wir hören einfach mal rein. Viel Spaß.
Ja, viel Spaß. Heute geht es bei uns um Sport im weitesten Sinne. Hätte ich auch nicht gedacht, dass wir mal über Sport reden.
Ja, man könnte jetzt denken, wir machen Sport, ne?
Aha, ja, könnte man. Du bist ja auch sportlich veranlagt.
Ja, nee.
Also du fährst wie Fahrrad, das haben wir in vielen Folgen schon zu hören bekommen.
Ja, das ist wahr.
Jetzt vergleichen wir das mit mir. Ich fange mal an aufzusehen, was ich so an Sport mache. Und damit bin ich jetzt auch schon fertig.
Wir haben das eben auf das Kürzeste runtergeschnitten.
Ja, genau. Eigentlich mal 10 Minuten Stille. Insofern würde ich schon sagen, du bist der sportliche Part hier. Aber wir reden heute tatsächlich über Sport, wobei...
Es ist doch ein sehr weiter Sinn. Also weil eigentlich ist es eher Politik.
Ja, dass wir über Politik reden.
Stimmt. Dabei wollten wir doch eigentlich unpolitisch sein, unser Podcast.
Ja, ja, ja.
Aber wir bleiben unpolitisch, aber unsere Themen sind hochaktuell.
Hier ist der Jodcast, ein Podcast über Dinge mit Laszlo Jod und Simon Steinkamp.
Simon.
Wie viele Folge ist das heute eigentlich?
Das ist die 15. Folge.
Die 15. Folge.
Und damit hallo und herzlich willkommen.
Willkommen beim Jodcast, genau. Und hallo Simon.
Hallo Simon, schön, dass du da bist.
Ich danke dir recht herzlich für die Einladung.
Sag, gibt's irgendwas, wofür du Feuer und Flamme bist?
Feuer und Flamme.
Ist ja gerade hochaktuell.
Ich weiß ja, worauf du anspielst. Ich versuche jetzt gerade was zu finden, wofür ich Feuer und Flamme bin. Ich bin Feuer und Flamme für meinen Beruf, würde ich sagen.
Ja, das ist gut.
Also wobei das übertrieben klingt, aber ich mag meinen Beruf sehr und deswegen, ich arbeite sehr gerne und für alles, was damit zusammenhängt.
Ist ja auch dein Hobby, so ein bisschen.
Es ist ja auch mein Hobby, genau. Das hängt ja auch mit dem zusammen, was wir hier gerade machen. Das ist ja in eine ähnliche Richtung.
Ja, daran hatte ich jetzt weniger gedacht, das stimmt.
Ja, ja, ne? Also stimmt. Von daher. Ja, und du?
Ja, mir geht das natürlich genauso, sonst würden wir hier nicht sitzen. Du sagtest es ja. Mhm. Aber, also ich will nicht sagen, dass ich Feuer und Flamme bin, aber. Meine geliebte Stadt Hamburg ist ja Feuer und Flamme für die Spiele, Olympischen Spiele 2024 hier in unserer Stadt.
So. Gestern war ja der große Fackelumzug, also wir sind heute hochaktuell.
Also Freitag, den 20. Februar 2015.
Genau.
war eine große Aktion.
Freitag, also für uns gestern, war der Fackelumzug und eigentlich sollte morgen was sein?
Morgen, sprich Sonntag, also für euch heute.
Oder irgendwann, wenn ihr es hört.
Beginnt nämlich die offizielle Forsa-Umfrage zum Thema Berlin oder Hamburg als Olympia-Gastgeber. Mhm. Das heißt, es wird eine riesen Telefonumfrage sein, wo, ich weiß nicht, ich glaube nach Zufallsprinzip, wie bei so einer, keine Ahnung, Telekom-Anruf zum Beispiel, wird einfach der Hamburger Bürger gefragt, bist du dafür oder dagegen? Und der Berliner genauso. Mhm. Und ich glaube, danach wird dann entschieden, mit welcher Stadt sich Hamburg, mit welcher Stadt sich Deutschland bewirbt.
So habe ich auch verstanden, ja.
Ja, ich bin nicht sicher, ob es dann schon feststeht, dass es dann in Berlin oder Hamburg sein wird. Oder ob es dann tatsächlich nur die Stadt als Bewerbung ist.
Es ist so, dass der Deutsche Olympische Sportbund diese Umfrage durchführen lässt. Mhm. Und dann mit dieser Stadt sich bewirbt um die Olympischen Spiele 2024, genau.
Das heißt, die ganze Aktion hin oder her, Deutschland oder Hamburg kann sich zwar bewerben, aber im Grunde von Olympischen, Internationalen, keine Ahnung, wie die Organisation heißt, trotzdem abgelehnt werden.
Ja, richtig, genau. Ist das nicht der IOC, der International...
Ja, das kann sein.
Olympic, das Internationale Olympische Komitee, International Olympic Committee.
Ah, ja, IOC. Ja. Du bist ein kluger Mann.
Allgemeinwissen, hey.
Auf jeden Fall wäre das rausgeschmissenes Geld, denn am Freitag haben mehrere Unternehmen in Hamburg, angeführt vom Miniatur Wunderland übrigens, dazu aufgerufen, alle Hamburger, die für die Olympia-Bewerbung sind, an die Binnenalster zu kommen und eine Fackel anzuzünden. Um Punkt 18 Uhr und damit quasi für die Bewerbung zu werben. Hat auch funktioniert. Mhm. Es waren angemeldet 7.000 Menschen, es waren 20.000 Menschen an der Binnenalster und es war ein beeindruckendes Bild, als um 18 Uhr alle Fackeln angingen und Musik lief dann natürlich zu und total viele Menschen. Ich werde gleich Bilder hochladen, ich war live dabei quasi und habe natürlich auch ein paar Fotos gemacht. Feuerwerk gab es noch.
Ja, habe ich auf dem Foto gesehen, was du gepostet hast.
Und also es war sehr, sehr, sehr beeindruckend.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob es in Berlin sowas gibt. Ich habe gehört, dass es in Berlin mehr Gegner gibt. Mhm. Es gibt in Hamburg zwar auch Gegner, aber die sind nicht so gut organisiert wie die Befürworter, weil klar, jedes Unternehmen will natürlich, dass die Olympiade nach Hamburg kommt, weil da steckt natürlich ordentlich Kohle hinter. Mhm,
klar.
Und deswegen haben die Unternehmen, die haben einfach die Macht, das anzufeuern, gerade solche Aktionen wie am Freitag durchzuführen oder, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, im Europapassage hat das Miniaturwunderland ja so ein Mini-Olympiastadion errichtet,
ja.
Wo, ich weiß gar nicht, wie viele man da teilnehmen konnten.
Machen, ne?
Ja, man konnte so ein Foto machen und dann so eine kleine Minifigur, quasi seinen eigenen Platz in diesem kleinen Olympiastadion in Miniatur H0-Format, glaube ich, einfügen.
Ja.
Gab es ja auch und diese Macht haben ja die Olympiagegner einfach nicht, weil das...
Ja, die Frage ist, wer dahinter steckt. Ich habe heute Morgen mal ein bisschen geguckt. Es ist wohl so, dass es auf jeden Fall schon eine Aktion vom Naturschutzbund gibt, also von BUND nennen ist ja, glaube ich,
die
Abkürzung. Wobei ich es gar nicht weiß, wofür das steht, aber egal. Die haben eine Seite geschaltet, die heißt Nolympia Hamburg irgendwie, also so als Gegenbewegung, dass man halt keine Olympischen Spiele auf Kosten der Umwelt, weil natürlich, wenn die Olympischen Spiele nach Hamburg kommen, wird Hamburg halt bei eben, also wird weiten Teilen umgebaut.
Da wird wobei
ein neuer Stadtteil geschaffen, jetzt
das
gerade.
Das Olympiadorf, ja.
Genau, Olympiadorf da irgendwie auf einer Elbeinsel oder
wird ja, zum richtig.
Teil noch gebaut dann und so.
Aber das ist wirklich kein Naturgebiet eigentlich.
Naja, es ist immerhin in der Elbe.
Ja, aber das, was da in der, also es ist ja, die Insel gibt es ja schon.
Ja.
Also, ja, weiß ich nicht. Und es werden ja auch viele Grünflächen entstehen und sowas. Klar, Berlin hat diese Infrastruktur schon, da muss nicht viel gebaut werden. Da muss sicherlich auch gebaut werden, aber nicht viel.
Mhm.
Nicht so viel wie hier in Hamburg. Also da wird gebaut, ob es jetzt ein Olympiadorf wird oder Sozialbausiedlung.
Ja, aber die Frage ist doch letztlich auch immer, was man hinterher damit anstellt. Also wenn man nach Südafrika guckt, wo WM war vor ein paar Jahren, wenn man nach Katar ausblickt, wo demnächst die WM ist, da werden Stadien errichtet, die hinterher versanden werden oder halt die niemand mehr benutzt. Also es gibt irgendwelche, in Südafrika ist es irgendwie eines der größeren Stadien, für die WM gebaut worden ist. Da spielt jetzt irgend so eine Art Dorfliga-Verein letztlich und die nutzen das Ding natürlich überhaupt nicht aus.
Ja, das ist klar. Aber da ist auch ein ganz anderer Markt hinter, wie hier in Deutschland. Hier gibt es ja viel mehr Potenzial, das zu nutzen. Wenn WM in Deutschland war, da ist kein Stadion gebaut worden. Die gab es alle schon.
Ja, genau, aber das meine ich ja. Wenn du jetzt in Hamburg ein Olympiadorf hinstellst, da kommen ja dann auch noch irgendwelche Sportanlagen dazu, wenn du, weil du ja nicht alles vor da stehen hast, dann baust du vielleicht noch, keine Ahnung, eine, ich weiß nicht, was es in Hamburg alles gibt, aber du baust halt irgendwelche Anlagen für bestimmte Sportarten, die müssen hingestellt werden und danach sind sie obsolet, zum großen Teil.
Das glaube ich nicht. Also die ganzen Dinger, die in Berlin gebaut wurden, sind ja jetzt auch noch im Betrieb. Das Schwimmbad, was gebaut, das ganze Olympiadorf. Da spielt Hertha BSC, da spielt, es gibt noch einen anderen Berliner Club, glaube ich, der da spielt. Das Schwimmbad da vor Ort wird natürlich genutzt. Die Rennbahn, die Laufbahn, Leichtathletik. Es wird ja alles noch genutzt von den aktiven Sportlern in Berlin. Und ich glaube, das würde in Hamburg halt auch stattfinden, dass die aktiven Sportler, von denen es hier ja mehr als genug gibt, dann die Einrichtungen nutzen können und würden. Und wahrscheinlich würde das Olympiadorf, was denn da entstehen wird, würde, ich spreche mal im Konjunktiv, auch dann in den Unicampus mit übergehen.
Das heißt, dass die Sportanlagen letztlich für die Studenten zur Verfügung gestellt würden.
Genau, dann, ja, Sportanlagen, Verwaltungs, da wird ja auch unglaublich viel Verwaltung und Büro und sowas dann entstehen. Ja. Das würde dem eventuell zugutekommen.
Okay, ja, gut, das verstehe ich.
Das klingt jetzt alles sehr positiv und befürwortend. Aber eigentlich ist es das ja eigentlich auch.
Du stehst ja auch hinter. Also wir haben uns ja schon mal drüber unterhalten. Du bist ja schon, also du wärst ja auch privat zu der Fackelaktion gegangen und hättest eine Fackel angezündet, wenn du nicht anderweitig da gewesen wärst.
Das ist wahr. Ja, ist so eine Sache. Ich weiß nicht wirklich, ob ich, also ich bin nicht dagegen. Das bin ich auf keinen Fall. Aber ich bin auch keiner, der traurig wäre, wenn es Berlin kriegen würde. Oder wenn es gar nicht nach Deutschland kommt. Also ich glaube, ich fände es schon ganz schön, einerseits, weil ich dann ja auch beruflich da zu tun hätte und natürlich auch feuerwehrtechnisch. Wir waren ja am Freitag auch von der Feuerwehr da vor Ort, was sehr, sehr spannend war und viel Spaß gemacht hat. Also es würde die Stadt, glaube ich, positiv verändern.
Inwiefern?
Zuwachs.
Wirtschaftlicher Aufschwung wahrscheinlich auch, erstmal jedenfalls.
Genau.
Ja, aber haben wir das noch nötig hat.
Wobei da auch viel für ausgegeben werden müsste. Aber das würde ja von der Stadt kommen.
Ja, wobei solche Ausgaben kommen von der Stadt sicherlich,
vom Bund. Und werden natürlich unglaublich von der IOC gefördert.
Weiß ich jetzt gar nicht so sehr.
Ja, dieses Komitee.
Da bin ich mir gar nicht so sicher. Ich glaube, das ist, also ich kann immer nur so ein bisschen von der WM sprechen, weil ich das im Zuge mit der WM in Brasilien auch und so mitbekommen habe. Es ist halt immer so, in dem Fall, dass die FIFA sagt, so, dann baut doch mal Stadien. Dann kommen wir zu euch und dann kommen Investoren und dann kommen, aber also ihr müsst erstmal Stadien bauen. So ungefähr läuft das in aller Regel. Also die Zahlen da dann, ich weiß nicht, wie es bei den Olympischen Spielen ist. Vielleicht läuft es da anders, aber die FIFA ist zumindest ein Verein, der dann eher sagt so, ihr baut jetzt mal.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Und dann kommen wir vorbei und verdienen an der WM ganz viel. Und dann gehen wir wieder weg und dann stehen euch die Stadien rum, die ihr bezahlen müsst.
Kann ich mir gut vorstellen. War ja in Sochi auch so, dass Russland gebaut hat. Und was die da für eine Stadt gebaut haben, so unnötig.
Und das Palmen und Sandstrände
in
Sibirien.
Ehrlich.
So ungefähr jedenfalls. Ja, das stimmt. Das war tatsächlich ein bisschen merkwürdig. Und das ist halt, da frage ich mich, ob das nicht, also bei uns wird es natürlich kein Sochi werden, weil da ist ja nun kein Putin, der da oben drauf sitzt.
Ja, richtig.
Aber trotzdem bin ich halt immer skeptisch, was sowas angeht, so Großprojekte, weil ich, ja, wie du schon sagst, Berlin hat halt das alles schon.
Aber Hamburg hat einen großen Vorteil. Hamburg hat einen funktionierenden Flughafen.
Das ist sehr wahr, ja, das stimmt.
Wobei bis 2024 könnten sie es da in Berlin auch geschafft
haben. Ja, jetzt die aktuellste Meldung waren ja, bis 2017 soll er eingeweiht werden.
Das war die Elbphilharmonie.
Nein, auch der Berliner Flughafen. 2017 und 2018.
Guck an.
Gibt es jetzt tatsächlich einen, also die haben jetzt halt jetzt wieder irgendwie die Chefetage gewechselt und jemand anders leitet das Projekt jetzt. Jetzt soll irgendwie ab 2017, 2018 irgendwann soll der Flughafen in Betrieb genommen werden.
Ach.
Auch da gibt es Fortschritte. Die Elbphilharmonie hat ja Olaf Scholz neulich auch so schön. Am 2000 und
guckte zurück.
16? 17.
17? Ja.
Sehr schöner O-Ton.
Ja, allerdings. Ja, der ist, hat so seine Momente.
Ja, der Großartige, ja.
Ja, aber ich weiß nicht. Ich glaube, es würde der Stadt gut tun. Was wäre denn negativ, wenn Olympiade hier wäre?
Ja, zum einen bin ich kein Freund davon, sowas alles neu aufbauen zu müssen, weil, wie gesagt, Berlin hat die Infrastruktur schon. Großes Manko, weil das ist halt einfach ein unglaublicher Aufwand, der die ganze Stadt wahrscheinlich in großen Teilen blockieren wird auch, wie das immer so ist. Klar gibt es viel Investment an der Stelle,
Ja. Gar
keine Frage, und es werden sicherlich Arbeitsplätze geschaffen, aber ich, wie gesagt, ich finde es immer schwierig, so zu sagen, wir machen das alles neu, wir bauen jetzt ganz viel neuen Krams hin für so eine kurze Veranstaltung. Ne, das ist halt für 4 Wochen.
Oder wie? Sochi.
Ja, genau. Es ist für 4 Wochen steht das dann da rum. Klar, in Hamburg wird es anders genutzt werden, da hast du sicherlich recht. Hinterher wird es sicherlich irgendeinem Nutzen zugutekommen. Trotz allem bin ich da unschlüssig, ob das so gut ist, das alles neu bauen zu müssen und dafür vor allem einen neuen Stadtteil zu schaffen, tatsächlich. wenn Hamburg jetzt auch schon weite Teile hätte, also ich meine, es gibt bei uns ja sicherlich, es gibt ja schon genug Stadien für olympische Fußballspiele. Ja, die Frage ist halt, ob man so ein Leichtathletikstadion auch hat. Ich weiß nicht, ich war leider noch nie hier in Hamburg in der Dings Imtec Arena, hieß sie mal, jetzt heißt sie
Volkspark. Sie heißt noch Imtec Arena bis Ende der Saison und ab dann wieder Volksparkstadion.
So.
Zurück zu den Wurzeln.
Da war ich tatsächlich noch nie drin. Ich weiß nicht, gibt es da eine Laufbahn drumherum und ist das theoretisch auch ein Leichtathletikstadion?
Das ist ein Fußballstadion, aber, ja stimmt, es müsste ein Stadion sein. Gibt es hier Laufbahnen, Trabrennbahnen?
Ja, aber da kannst du keine Olympischen Spiele abhalten.
Das ist wohl wahr. Stimmt, sowas müsste natürlich gebaut werden. Da wird natürlich auch eine Rasenfläche in der Mitte sein, wo man dann gerade Speerwerfen und sowas alles
macht. Ja, klar. Bei Olympischen Spielen ist ja eigentlich immer so, das Olympiastadion in Berlin hat ja auch diese schöne blaue Laufbahn.
Genau.
Und dann halt entsprechende Leichtathletikflächen, Rasenflächen für Fußballspiele und sowas.
In der Mitte Fußball, das auch für Speerwerfen und Kugelstoßen und was auch immer genutzt werden kann. Das ist ja universell, das ist ja schon nicht schlecht. Schwimmen.
Kann man jetzt im Olympiastadion in Berlin nicht so gut machen. Man könnte es vielleicht fluten, aber weiß ich nicht. Das so gut ist?
Nee, aber direkt daneben ist ja das Schwimmbad.
Ah.
Die Schwimmhalle, nee, ein Freibad ist das in Berlin. Mhm. München hat ja auch das eine Schwimmhalle tatsächlich da.
Ja. Ja, aber das sind ja ehemals olympische Stätten.
Genau. Die würde hier auch gebaut werden und die wird ja in München und Berlin als ganz normales Schwimmbad genutzt.
Ja, wobei ich glaube, du kannst, also in Schwimmhallen haben wir in Hamburg ja erstens mal genug und zweitens mal kann man zum Beispiel in der Alster-Schwimmhalle, das ist ja für Wettbewerbe ausgelegt. Das ist ja genau dafür gedacht. Da gibt es eine Tribüne, da kann man Wettbewerbe abhalten.
Siehst du? Und es gibt die Alster Sporthalle, die ist ähnlich gebaut. Aus der könntest du sogar innerhalb von 2 Stunden ein Krankenhaus bauen.
Ach was.
Mhm. Ja, das ist sogar im Katastrophenschutzregister, dieses Gebäude.
Schau an.
Hab ich kürzlich erfahren. Solche Sachen. Ich glaube, klar müsste hier viel gebaut werden, aber mehr als in Berlin, aber es würde genutzt werden.
Ja, und da bin ich halt unschlüssig. Und wie gesagt, ich bin vor allem unschlüssig, was diesen neuen Stadtteil angeht, der gebaut werden soll, weil da werden ja keine Wohnflächen wieder gebaut. Da wird ja nur nutzt.
Richtig.
Also da werden ja irgendwie gewerblich genutzte Flächen gebaut. Da hast du dein Stadion, da hast du deine Laufbahn, da hast du deine Schwimmhalle vielleicht, da hast du Bürogebäude, da hast du, keine Ahnung, Sportstätten, Unterkünfte für Sportler und sowas.
Ja, ist wahr.
Ja, das ist ja nicht das, was Hamburg braucht letzten Endes. Was Hamburg momentan wirklich braucht, ist bezahlbaren Wohnraum.
Ja, da stimme ich dir voll und ganz zu. Die ja auch entstehen.
Ja, aber in Stadtteilen, wo man nicht unbedingt hinziehen möchte.
Oder wo es halt teuer ist.
Ja, bezahlbarer Wohnraum, wo es teuer ist, stimmt. Blankenese, Emsbüdel.
Hier direkt um die Ecke wird ja auch
Bamweg,
richtig viel gebaut. Aber auch Sozialbau.
Naja, wir brauchen noch ein Fazit für unsere Olympiageschichte.
Das Fazit ist, die Aktion am Freitag war sehr, sehr beeindruckend. Es hat in Strömen geregnet, aber es waren so viele Hamburger da, die sich einfach dahingestellt haben, scheißegal, ob das Wetter schlecht oder gut oder was auch immer ist. Aber diese Fackeln, das war so beeindruckend. Das war wirklich, wirklich großartig.
Mhm.
Weiß nicht, bildet euer eigenes Bild.
Ja, ist wahrscheinlich das Glückste, was wir machen können. Zu sagen, schaut, recherchiert, wenn es euch interessiert. Wenn ihr mit abstimmen werdet und wenn ihr in Hamburg wohnt, seid ihr in der Gefahr, gefragt zu werden.
Richtig, rechnet in den nächsten 2 Wochen mit Anrufen.
Genau. Und
wobei ich glaube, die werden Festnetzanrufe bevorzugen.
Mit Sicherheit, ja. Werden sie nur machen. Mobiltelefon kann man nie so genau ganz 100% nicht zuordnen, glaube ich.
Ah, das ist wahr.
Ja, wobei in unseren Zeiten kann man das auch. Es gibt mit Sicherheit genug Leute, die das können.
Ja, ich fürchte ja. Gut, wir werden sehen, wie es sich entwickelt. Wir werden euch auf dem neuesten Stand halten. Das sagen wir oft, ne?
Das sagen wir sehr oft, ja. Das stimmt. Aber in dem Fall, bildet eure eigene Meinung.
Spätestens im Podcast 2024 werden wir dann
live von der Olympiade.
Ja, oder halt eben gar nicht.
Richtig. Wenn es dann kein Thema mehr ist, dann ist es kein Thema mehr.
Richtig. Spannend.
Wenn es in Berlin ist, werde ich es mir, glaube ich, trotz allem nicht im Fernsehen angucken. Dafür finde ich Olympia dann wieder als Sportveranstaltung nicht interessant genug.
Vielleicht senden wir trotzdem von da.
Trotzdem live von Berlin, von der Olympiade.
Der Podcast.
Ja, wir sitzen dann im Stadion und kriegen einen Speer ins Mikrofon.
Das wäre cool eigentlich, ne? Wir würden bestimmt in der Zeitung landen.
Ja, verrückte Menschen auf Rasenfläche, fast erstochen.
Wir wollten nur Atmo sammeln.
Oh, herrlich. Ja, wir werden es erleben. Was haben wir denn? 2015 haben wir, ne? Es sind noch 9 Jahre.
Ja, das kommt hin.
Also von daher, wir werden es erleben.
Also hoffe ich, dass
wir es erleben. In Folge 200 irgendwas oder so, müssen wir jetzt mal ausrechnen, komme ich jetzt aber nicht zu. Sind wir dann da und dann erzählen wir euch das.
Genau. Und wir haben Folge 200 irgendwas, wir sind da und wir haben es erlebt.
So sieht's aus. Hamburg hat es nicht erlebt, denn Hamburg ist es nicht geworden. Dieser Volksentscheid, über den wir da gesprochen haben, der dann kam, ist denkbar knapp ausgegangen, was ich ehrlich gesagt im Nachhinein immer noch beeindruckend finde. Denn es gab wirklich in Hamburg echt, also es war so 50-50 und das Ergebnis war, mit gerade mal 51,6% hat sich die Bevölkerung von Hamburg gegen eine Olympia-Bewerbung entschieden. Also Hamburg hat sich dann auch immerhin, das muss man sagen, da sind sie netterweise dem auch gefolgt, dagegen entschieden, sich zu bewerben, hat das sein lassen. Und dann ging es ja dann auch an Paris. Ich weiß gar nicht, wer sich da noch beworben hat damals, außer Paris. Ich glaube, Hamburg und Berlin hatten damals überlegt, ob sie sich bewerben wollten. Und wie gesagt, Hamburg ist dann ausgestiegen. Jetzt war es Paris. Warum nicht?
Ja, tatsächlich war aber damals auch nur eine 62-prozentige Wahlbeteiligung. Also es hat eh nur jeden, gefühlt zweiten, jeden anderthalbten interessiert.
Ja gut, den meisten wird es egal gewesen sein. Ja. Das verstehe ich schon.
Aber damals, wir haben es gehört, 2015 war es noch sehr spannend. Und was man auch sagen kann, wir wissen es ja mittlerweile besser, Sportruinen sind in Hamburg nicht entstanden. Aber
gut,
wir haben einen
das macht Flughafen Sinn.
Immerhin, der fertig ist.
Ja, und eine Elbphilharmonie, die auch fertig geworden ist, also zumindest gerade mal so ungefähr. Ich glaube, das Dach ist bis heute nicht ganz abgedichtet. Man kommt da nicht so richtig gegen die Konstruktion an. Aber man kann zumindest Konzerte gucken gehen. Das funktioniert schon. Kann ich auch sehr empfehlen. Ist sehr schön.
Genau, es regnet nicht in den Konzertsaal. Es ist alles in Ordnung. Aber auch in Paris ist es ja so, dass das Stade de France zum Beispiel, was sie ja jetzt für die Olympia 2024 genutzt haben, ist schon 1998 für die damalige Fußball-WM gebaut worden. Also wenn das nicht nachhaltig ist, ja, oder?
Ja, man findet dann schon, von mir aus, ja, man kann das schon so sagen. Man findet dann ja schon irgendwie Nutzen.
Ja, genau. Und das Schwimmstadion zum Beispiel jetzt von Paris, das war nur so ein Containerbau, ist einfach wieder abgebaut worden. So, bumm, fertig. Das stand da 8 Wochen und dann war gut.
Das ist ja eine Neuerung, würde ich mal sagen, dass sie das so machen, dass sie die Sachen auch wieder abreißen hinterher, weil ich bin mir relativ sicher, gerade bei den Olympischen Spielen, die jetzt ein paar Jährchen länger her sind, aus den, also keine Ahnung, 70er, 80er und davor und so, bin ich mir relativ sicher, dass da auch die Olympischen Dörfer immer noch irgendwo rumstehen und halt weitgehend ungenutzt bleiben oder auch so Skisprunganlagen und solche von Winterspielen und so. Das sind immer alles so Sachen, die wir, Sochi zum Beispiel, alles, was da in Sochi gebaut wurde oder auch in Peking, als die Spiele in China waren, das war ja auch alles nur so unnötige Geldverschwendungsbauten, die kein Mensch braucht in so Ecken. Klar findet man in einer Stadt wie Paris und auch in einer Stadt wie Hamburg, auch in einer Stadt wie Berlin, findet man dann schon auch einen Nutzen. Und natürlich gibt es da genug Leute, die dann auch sagen, dann laufe ich halt auf der Tatanbahn im Olympiastadion. Aber gerade so die Infrastruktur drumherum, die da aufgebaut wird, ist meistens ja dann doch eher verschenkt und steht dann hinter dem Weg rum oder wird abgerissen.
Gut, Sochi und Peking hast du jetzt natürlich auch zwei Nationen angesprochen, die mit Nachhaltigkeit nicht unbedingt Vorreiter sind. Aber München zum Beispiel, Olympiapark, da wo die Sportstätten ja sind, der wird ja bis heute wirklich fast täglich genutzt. Berlin, das Olympiastadion ist 1936 gebaut worden und ist immer noch in Betrieb. Auch das Schwimmbad daneben, das ja für Olympia gebaut wurde, ist auch immer noch ein ganz normales öffentliches Schwimmbad. So war es ja in Hamburg auch geplant.
In Hamburg sollte ja damals aber der kleine Grasbrook, was ja, glaube ich, damals noch eine relativ leerstehende Insel war, komplett umgebaut werden zum Olympischen Dorf. Also ich würde bis heute sagen, Hamburg braucht sicherlich einiges, aber keine Sportstätten, sondern wahrscheinlich eher Wohnraum. Ich weiß noch, als ich damals nach Hamburg gezogen bin, 2012, war die Wohnungssuche schon echt hart, gerade wenn man jetzt nicht unbedingt sehr wohlhabend ist und irgendwie Auszubildendengehalt hat. Aber das ist ja nicht besser geworden, das ist ja eher schlimmer in Hamburg. Die Stadt braucht bezahlbaren Wohnraum und Platz für Menschen und halt nicht unbedingt eine Tatanbahn, würde ich sagen, bis heute.
Ja, aber das kriegst du ja durch sowas nicht hin. Also tatsächlich ist Stand heute, 2024, der kleine Grasbrook eine Sandfläche. Vorher war da einfach eine alte Industrielagerhalle drauf. Da kommen jetzt 3000 Wohnungen, da kommen Geschäftsgebäude, Bürogebäude und alles so. Das wird ein schöner neuer Stadtteil, auch autofrei. Ich glaube, das wird geil. Die U-Bahn wird dann ja auch über die Elbe dann zum kleinen Grasbrook und bis nach Harburg weiterfahren. Das wird, glaube ich, wirklich cool. Und das Gleiche hätte, den Plan gab es ja für Olympia auch, dass man da sowas baut, wo man während der Olympischen und Paralympischen Spiele halt Sportstätten hat und die aber zurückbauen kann zu Wohn- und Geschäftsgebäuden. Also das hätte man hier schon sinnvoll genutzt, weil die Lage ist auch geil. Die Hafen City haben sie ja auch bis dahin jetzt mittlerweile ausgebaut. Aber glaubt man nicht, dass du da günstig wohnen kannst.
Nee, die Hafen City zählt nicht als günstiger Wohnraum, das ist
Nein,
klar.
Nein, der kleine Grasbrook ist ja genau das Gleiche, nur auf der anderen Elbseite. Das wird richtig schick, das wird geil. Also ich glaube auch jetzt von diesem Stand aus ohne Olympia, dass das ein schöner, netter, kleiner Stadtteil wird. Aber günstig wird das nicht.
Ja, das kann Hamburg auch einfach nicht. Das ist halt, dafür sind sie einfach immer schon zu wohlhabend gewesen, als dass sie sich was Günstiges leisten, glaube ich. Das kriegen sie irgendwie auch nicht auf die Reihe. War noch nie so, keine Ahnung.
Aber günstig wurde der Berliner Flughafen ja auch nicht.
Da bin ich übrigens tatsächlich, als Update zu unserer Klassikfolge von eben, ich bin tatsächlich einmal in BER gelandet, das erste Mal. Als ich damals meine Frau das erste Mal nach Deutschland mitgebracht habe, sind wir zuerst nach Berlin geflogen und waren ein paar Tage in Berlin und sind tatsächlich in BER angekommen. Das war ganz cool, da mal durchzulaufen. Total leerstehender Flughafen, da war praktisch nichts drin. Das war ein bisschen enttäuschend.
Ja, der ist ein bisschen sehr überkannt, Lidl, das stimmt schon. Aber du siehst, er hat sich absolut gelohnt.
Absolut.
Ja, spannend. Es hört nicht auf mit den Olympia-Bewerbungen. Tatsächlich ist während den Olympischen Spielen in Paris was beschlossen worden, dass Deutschland sich wieder um die Olympischen Spiele bewerben wird. Diesmal ohne Volksentscheid.
Guck an. Auf Sicherheit. Nur mal sicher gehen. Man will das sich nicht wieder kaputt machen lassen von diesen doofen Leuten in der Bevölkerung. Das macht keinen Spaß. Man muss auch mal gegen das Volk arbeiten.
Ja. Tatsächlich auch wieder Hamburg und Berlin wohl zusammen. Wahrscheinlich auch wieder mit Kiel als Wassersportstätten und so. Also ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Wir werden es dann in Folge 400 und weiß nicht was hören.
Das hilft der Umweltbilanz der Spiele bestimmt, wenn die Sportler dann noch zwischen drei Städten hin und her jetten müssen.
Nee, müssen sie ja nicht. Also die eine Sportart ist da, die andere Sportart ist da und so. Also du musst ja, so. Du bist dann okay. Ja an deinen Plätzen.
Ja, stimmt. Sie hatten das doch jetzt bei Paris auch, dass sie auf irgendeiner Südseeinsel französisch...
Stimmt.
Guyana oder sowas, ich weiß gar nicht mehr, aber jedenfalls da die Surfwettbewerbe, glaube
ich. Genau, am anderen Ende der Welt. Und die ganzen Reitaktivitäten waren in Versailles. Gut, das ist nur 25 Kilometer von Paris weg, aber es war halt nicht Paris. Aber wir können sagen, wir haben unser Versprechen von 2015 eingelöst.
So ist das. Wir halten euch auf dem Laufenden und das machen wir auch in der nächsten Folge wieder, wenn wir euch auf den Stand bringen von Fallout. Jetzt aber endlich, wir haben es letztes Mal schon versprochen, aber nächstes Mal wird es jetzt wirklich passieren. Die große Fallout-Folge, das wird geil.
Viele Infos, es wird richtig spannend. Wir reden vor allen Dingen auch wieder über die Serie. Wir reden über die Spiele, das ja eine ganze Menge sind, und unsere Erfahrung. Ja.
So sieht's mal aus. Also wenn ihr irgendwelche Fragen zum Thema Fallout habt, lasst sie uns gerne zukommen, dann können wir sie beantworten, weil es gibt viel zu besprechen bei Fallout. Ja. Wenn ihr diese Folge genossen habt, wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Like da, abonniert den Kanal, abonniert diesen Podcast. Wenn ihr nur die Audioversion hört, wir wären euch super dankbar, wenn ihr uns eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes hinterlasst oder bei Spotify den Podcast bewertet. Das wäre cool, das hilft uns sehr, neue Zuhörer zu finden und gefunden zu werden. Also insofern lasst uns da gerne die verdienten Likes und Kommentare da. Wenn ihr uns irgendeinen negativen Kommentar da lassen wollt, dann auch sehr gerne. Wir freuen uns über alles. Oder schickt uns gerne eine Mail an mail@jcast.de. Immer her damit.
Genau. Und hört ins Poddings rein. Das ist mindestens genauso cool.
So sieht's mal aus. In diesem Sinne, Simon, vielen, vielen Dank dir.
Gerne. Ah, ich freue mich so auf die nächste Folge, ne? Das wird geil.
Das wird super gut. Da werde ich dann hier schön mit meinem Pip-Boy und in meinem Vault-Anzug sitzen. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen.
Dann bis dann.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
Das war der Jcast. Alle Folgen zum Nachhören gibt es auf jcast.de. Bei Spotify, Apple Podcasts, YouTube und überall, wo ihr sonst eure Podcasts kriegt. Anregungen und Kritik in die Kommentare oder per Mail an mail@jcast.de. Vielen Dank fürs Zuhören.